Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Nina Eiermann zum Thema Logopädie und Digitalisierung. Wie eine App bei der Behandlung von Dysphagien helfen kann.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, heute wieder klinisch relevant aus der Perspektive der Logopädie. Heute kombiniere ich zwei Themen. Ich mache es ganz praktisch: Logopädie, Sprachtherapie und Digitalisierung. Ein Einblick dazu wird uns Nora Eiermann geben. Liebe Nora, ich bin ganz gespannt, was sich heute thematisch so entwickelt, weil du hast eine App entwickelt und ich würde jetzt dastehen, ich weiß ganz viel über Dysphagie, also das ist der fachliche Bereich, es wird heute um Schluckstörungen gehen und um das Thema App-Entwicklung. Ich habe keinen Schimmer davon, wie man eine App entwickelt und freue mich, dass du uns heute einen Einblick geben wirst, wie sich hier auch Therapiemöglichkeiten im Bereich der Schluckstörung weiterentwickeln kann, angereichert werden kann durch neue Technologien. Herzlich willkommen, liebe Nora.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Nora, erzähl ein bisschen etwas über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
Sehr gerne. Ich bin Nora, Sprachtherapeutin aus Köln. Ich habe studiert in Dortmund und Bielefeld, das ist jetzt schon eine Weile her, bin klinische Linguistin und seit einer längeren Zeit schon tätig in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen etc. Außerdem bin ich seit ungefähr einem Jahr Gründerin von PhagiFit, einer therapiebegleitenden App für die Dysphagiebehandlung. Und die ganze Reise mit meinem Unternehmen PhagiFit ist komplett aus meiner praktischen Tätigkeit heraus entstanden. Die Behandlung von Dysphagien war eigentlich schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd, mein Schwerpunkt auch in meiner klinischen Praxis. Beziehungsweise in meiner Tätigkeit in der Praxis. Und aus den Beobachtungen, die ich da heraus gemacht habe, ist die Idee und Vision dafür entstanden, ein digitales Tool in die Dysphagiebehandlung zu integrieren. Das heißt, ich komme absolut aus der Sprachtherapie, Logopädie, bin grundsätzlich auch überhaupt kein besonders digital affiner, technologischer Mensch. Also ich bin eigentlich privat auch eher analog geprägt, würde ich mal sagen. Aber habe immer wieder den sehr starken Gedanken gehabt, dass digitale Tools an den Stellen das System unterstützen könnten, wo ganz offenkundig Lücken entstehen, die wir alle, die im Gesundheitsbereich tätig sind, sicherlich kennen.
Das war viel. Nora, das heißt, du bist Therapeutin und du bist Gründerin. Damit auch Unternehmerin, und zwar nicht das Unternehmen, das klassische, was wir ja in der Logopädie kennen, die logopädische Praxis, sondern du hast ein Unternehmen gegründet, um diese App auch zu entwickeln. Ich habe ein bisschen reingelesen, habe auch gesehen, du hast Fördergelder dafür bekommen. Wie geht sowas? Also du hast diese Idee gehabt, du hast gesagt, Mensch, hier läuft irgendetwas nicht so gut in der Therapie, wir können nicht so häufig an den Patienten, eigentlich bräuchte Patient, Patientin mehr, das könnten wir eventuell anders regeln. Das wäre jetzt so mein Gedankengang dazu.
Ganz genau. Also das war genau meine Beobachtung, dass insbesondere in der Praxis, im ambulanten Bereich, vielleicht auch noch, wenn ein Hausbesuch erforderlich ist, es sehr schnell dazu führt, dass Termine nicht ausreichend häufig angeboten werden können, dass PatientInnen vielleicht gar keinen Therapieplatz bekommen und die Versorgung einfach oft unzureichend ist. Und ganz oft habe ich so dieses Thema gehabt, dass PatientInnen dringlichst eigentlich Unterstützung auch zwischen den Therapieeinheiten suchen, insbesondere wenn die vielleicht nur einmal pro Woche oder sogar nur einmal alle 2 Wochen stattfinden und PatientInnen und Angehörige sich einfach sehr alleingelassen fühlen zwischen den Präsenzbehandlungen. Und das war so die Geburtsstunde der Idee, dass man zwischen den Präsenzbehandlungen etwas anbieten sollte. In die ganze Gründung, App-Entwicklung bin ich absolut reingeschlittert. Also wie gesagt, mein Background ist eigentlich aus der Praxis, die Logopädie, Sprachtherapie. Und die Idee ist dann in meinem Kopf immer größer geworden. Und ich habe angefangen zu recherchieren, wie wird überhaupt eine App entwickelt, was braucht man dafür. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich selbst natürlich keinerlei Programmiererfahrung habe. Also ich kann keine Software entwickeln. Das heißt, ich brauche jemanden, der das für mich umsetzt, der mich dabei unterstützt. Und das heißt in den meisten Fällen auch, man braucht Kapital, also Geld, um das zu finanzieren. Und das war dann der Punkt, wo ich mich nach Fördergeldern umgeschaut habe und geschaut habe, was gibt es da eigentlich, um ja Gründungen im digitalen Bereich zu unterstützen. Und der erste
Wo schaut man da, Nora? Wo hast du da recherchiert? Wo findet man sowas? Da gibt es ja keinen Katalog, den ich aufschlage und sage, guck mal, da und da habe ich was, das passende Modell für mich. Hast du da genau. Hilfe bekommen oder wird man da, kann man beraten werden? Bist du beraten worden?
Also ich habe zuerst mal ganz klassisch gegoogelt und geschaut, Gründung App Köln oder sowas in der Art und bin dann sehr schnell auf das Gründungsstipendium NRW gestoßen. Das ja ist NRW-spezifisch, aber gibt es, glaube ich, in mehreren Bundesländern solche Konzepte, Stipendien, wo man für einen gewissen Zeitraum finanziell und auch mit Beratung unterstützt wird, um eine Gründung umzusetzen. Ich habe mich dann dafür beworben und glücklicherweise hat es geklappt. Das war so der erste große Schritt und auch die erste externe Rückmeldung, die ich bekommen habe, dass meine Idee vielleicht irgendwie Hand und Fuß haben könnte und greifen könnte. Und genau, das Gründungsstipendium hat mir dann ermöglicht, vor allen Dingen finanziell so einen gewissen Spielraum zu haben, um meine Idee weiter voranzutreiben, zu entwickeln. Und was eigentlich noch viel wichtiger war, ich bin so ein bisschen in das Startup-Netzwerk reingerutscht. Also Köln hat eine sehr aktive Startup-Szene. Es gibt viele Veranstaltungen, Beratungsmöglichkeiten etc. Und da habe ich dann mehr und mehr Einblicke bekommen, wie man überhaupt ja ein Unternehmen grundsätzlich weiterfinanziert und auch wie man so eine Softwareentwicklung vorantreibt. Und bin da ganz viel vermittelt worden an andere GründerInnen von Apps, gerade auch so aus dem Gesundheitsbereich, was total hilfreich war. Habe auch zuerst mal vom Thema Medizinprodukte Zulassung gehört, was ein sehr großes Thema aktuell für mich ist. Und habe da einfach super viel Unterstützung erfahren. Und das war eigentlich auch schon mit eins der größten Learnings aus der ganzen Sache, dass sobald man seine Idee anfängt rauszutragen, meistens ganz viel zurückkommt und dass ein Netzwerk unheimlich wertvoll sein kann, um einfach die weiteren Schritte anzugehen. Und dass, wenn man sowohl immer ein bisschen die eigene Erfahrung teilt, als auch dann andere um Rat, Hilfe, Unterstützung bittet, das einfach enorm hilfreich und ja sinnvoll sein kann.
Also das ist keine Entwicklung im stillen Kämmerchen, wo man Angst hat, oh, ich gebe bloß nicht mein Produkt jetzt raus, sonst könnte das und das passieren, sondern dass einfach dieser Mindset schon da ist. Ich muss eigentlich in diese Verknüpfung gehen, sonst kann das hier überhaupt nicht funktionieren.
Genau.
Du hattest dann schon so ein grobes Konzept von deiner App. Wie bist du dann an jemanden gekommen, der oder die das dann in Computersprache, in Programmiersprache umgesetzt hat.
Mhm. Genau, also ich hatte in meinem Kopf eine relativ klare Vorstellung davon, wie die App aussehen soll, was sie können soll, hatte auch selbst schon mal so versucht, so ein Mockup zu erstellen, dass man so mit so ganz basalen Tools, Programmen sozusagen das Äußere, das Visuelle der App schon mal aufbaut. Das habe ich selbst mit meinen begrenzten technischen Fähigkeiten geschafft. Und dass ich dann wirklich einen Softwareentwickler gefunden habe, war eigentlich Zufall. Den habe ich online kennengelernt über so ein Forum für GründerInnen, kann man sagen. Und der ist dann eigentlich auf mich zugekommen, nachdem ich meine Idee da vorgestellt hatte. Und das war eine sehr glückliche Fügung. Das ist jemand, der auch schon andere Apps im Gesundheitsbereich entwickelt hat und mir da auch einfach nochmal total Feedback geben konnte und viele Hinweise, worauf es noch zu achten gilt. Und das hat von Anfang an sehr gut gepasst, dass er meine Vorstellung, meine Vision sehr gut verstanden hat und ich auch direkt großes Vertrauen hatte und gemerkt habe, er kennt sich auch insbesondere so mit der Regulatorik aus, die gerade auch für die App-Entwicklung im Digital Health-Bereich auch wichtig ist. Denn gerade auch sowas wie Datenschutz etc. muss da natürlich nochmal sensibler angegangen werden als vielleicht bei einer Essenslieferungs-App als Beispiel. Genau, und so sind wir dann zusammengekommen im Rahmen der Softwareentwicklung. Dass ich das allerdings umsetzen konnte, habe ich noch meinem weiteren Förderprogramm zu verdanken, was ich dann auch über mein Netzwerk eigentlich erfahren habe. Das ist der Go-to-Market-Gutschein. Das ist auch ein Förderprogramm vom Wirtschaftsministerium NRW und Gelder aus der Europäischen Union fließen damit ein. Das ist extra eine Förderung zur Entwicklung digitaler Prototypen. Und das konnte ich dann nutzen, um den Softwareentwickler im Rahmen der Entwicklungsleistung für die App zu bezahlen. Also habe das klassisch als externe Dienstleistung sozusagen ausgelagert. Es gibt immer auch die Möglichkeit, das habe ich auch so im Rahmen des ganzen Gründungsthemas gelernt oder auch so ein bisschen ja mit in Erwägung gezogen, dass man natürlich einen technischen Co-Founder mit im Team hat. Für mich war das jetzt aber über die Förderung so ein bisschen der gangbarere Weg, weil ich da einfach sehr genau die Vorstellung, die ich hatte von der App, umsetzen konnte und sozusagen, wie du eben meintest, in die technische Sprache, in die Programmiersprache übersetzen lassen konnte.
Nora, von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt?
Die Idee habe ich schon vielleicht seit 3, 4, 5, 6 Jahren so ganz vage in meinem Hinterkopf gehabt. Der Pitch für das Gründungsstipendium NRW, also der erste Startschuss, war letztes Jahr im März. Also jetzt seit einem guten Jahr, dass ich angefangen habe, wirklich aktiv das anzugehen. Und ich bin ehrlich gesagt selbst überrascht, wie schnell es jetzt doch ging. Insbesondere, da ich das Ganze komplett nebenbei bislang betrieben habe. Das freut mich selbst sehr, dass es so flott ging.
Von deinen Ideen, also das ist ja eine lange Zeit, ne? Ich habe diese Idee, dann überlege ich, dann gehe ich in den fachlichen Austausch, dann beobachte ich und jetzt geht das so schnell durch diesen Kontakt auch jetzt mit dem Thema Programmieren. Verändern sich dann auch nochmal diese Ideen, wo man sagt, ach, davon kann ich eigentlich Abstand nehmen. Hier moduliert sich auch nochmal Therapie aufgrund von digitalen Voraussetzungen oder Möglichkeiten?
Ja, schon. Also ich habe schon an vielen Stellen auch sehr viel dazugelernt, natürlich über Softwareentwicklung und auch über die Möglichkeiten und Grenzen. Ich hatte oft die Situation, dass ich entweder dachte, ach, dieses eine Feature ist super einfach umzusetzen und es war dann genau das Gegenteil. Oder auch andersrum, dass ich dachte, ach, das ist Zukunftsmusik, das wird niemals klappen und es konnte dann innerhalb eines Programmiertages sozusagen realisiert werden. Genau, das hat sich schon sehr doll ergänzt auch, dass ich durch die technischen Möglichkeiten ja die Gestaltung der App nochmal angepasst habe auf jeden Fall.
Deine Förderprogramme, laufen die jetzt aus oder begleiten die dich jetzt auch noch in deiner Anfangsphase?
Genau, das Gründungsstipendium, das läuft noch bis Ende August. Das ist ganz schön, das gibt mir noch so einen gewissen Puffer, jetzt nach der Markteinführung, genau, das Ganze noch in Ruhe ja weiter voranzutreiben und zu schauen, wie sich die ersten Monate so gestalten. Der Go-to-Market-Gutschein, der ist mit der Markteinführung geendet, weil es wirklich die Finanzierung ja ermöglicht sozusagen die Entwicklung des Produktes und alles, was danach kommt, ja wird da nicht mehr davon abgedeckt. Trotzdem war das maximal hilfreich und wertvoll für mich.
Mhm. Sprich, du bist jetzt auf dem Markt, man kann genau dein Produkt erwerben. Du hattest das Thema Medizinprodukt vorhin noch angesprochen, dass wir hier ja auch nochmal ganz andere gesetzliche Vorgaben haben und das Thema Apps im Gesundheitswesen, Thema Datenschutz auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ist deine App jetzt ein Medizinprodukt?
Noch nicht. Das ist mein Ziel. Also ich habe jetzt gelernt, das ist ein sehr umfangreicher, komplexer Prozess, den ich gerade dabei bin anzustoßen. Man braucht, um Medizinprodukt zu werden, eine CE-Kennzeichnung. Es gibt ja verschiedene Risikoklassen. Meine App in der Art und Weise, wie sie gerade gestaltet ist, würde unter die Risikoklasse 1 fallen, was die geringste Risikoklasse ist, weil sie natürlich auch in keinster Weise eingreift in irgendwelche körperlichen Prozesse etc., wenn man so will. Das heißt, das ist ja die niedrigste Stufe. Trotzdem muss man sehr, sehr, sehr viel dokumentieren und nachweisen. Also man muss ein eigenes QM, also Qualitätsmanagementsystem aufbauen. Man muss die ganze technische Dokumentation nachweisen im Bereich Datenschutz. Man muss viele ISO-Normen erfüllen. Also es ist einfach ein sehr komplexer Dokumentationsprozess, wenn man so will, den ich jetzt gerade angestoßen habe. Genau, und ich hoffe, dass das noch im Lauf dieses Jahres abgeschlossen werden kann. Und die Zertifizierung als Medizinprodukt ist dann die Grundlage, dass man Selektivverträge mit den Krankenkassen abschließen kann, um eine Kostenerstattungsmöglichkeit für PatientInnen anzubieten. Das ist natürlich das ultimative Ziel, denn ganz langfristig möchte ich natürlich sehr gerne, dass PatientInnen die App flächendeckend nutzen können, kostenfrei, ohne dafür zahlen zu müssen. Und dafür ist eben das CE-Kennzeichen die Voraussetzung, weil das für die Krankenkassen natürlich auch ein sehr wichtiges, ja, Qualitätssiegel ist, dass da eine gewisse Zertifizierung da ist, weil die natürlich sich verständlicherweise schwer tun, damit ihren PatientInnen etwas zu erstatten, von dem die, ja, Sinnhaftigkeit und Seriosität gar nicht belegt ist. Deswegen finde ich das selbst super wichtig, dass man das erreichen muss, dieses Zertifikat. Aber es ist natürlich auch ein sehr komplexer Prozess, der einfach auch viel Zeit in Anspruch nimmt.
Das würde dir ja auch noch die Möglichkeit eröffnen, dass wir Forschung dazu machen können. Und neben diesen gesetzlichen Qualitätsvorgaben dann noch in die Forschung einzusteigen und auch zu zeigen, hier ist ein Benefit für unser Patientinnen-Klientel. Das genau wäre natürlich für dich, denke ich, schon auch das Ziel.
Genau, absolut. Also wir sind auch dabei, parallel eine Wirksamkeitsstudie ganz langsam aufzubauen. Auch das ist natürlich auch wieder ein sehr langwieriger Prozess, aber auf jeden Fall auch ein erklärtes Ziel. Das geht auch ein bisschen damit einher, dass wir grundsätzlich in der Dysphagietherapie die Schwierigkeit haben, dass es noch nicht besonders viel konkrete Evidenz gibt für konkrete Übungen, Programme etc. Es gibt natürlich schon einiges, aber vieles, was wir tun, basiert ja eher auf praktischen Erfahrungen, sage ich mal, als wirklich auf knallharter Evidenz. Und das ist natürlich ein weiterer Schritt in die Richtung, auch dazu beizutragen, da einfach noch mehr wissenschaftlichen Background für unser Fachgebiet zu generieren. Und in dem Fall von FagiFit zielt die Studie dann einerseits natürlich darauf ab, die konkreten Inhalte zu evaluieren, aber eben auch, inwiefern diese digital genauso gut oder vielleicht anders, aber genauso effektiv umgesetzt, angeleitet werden können als im analogen Präsenz-Setting.
Haben wir ganz viel über die Geschichte, über eine gute Geschichte mit sehr viel Möglichkeiten und ja auch Ermöglichungen durch finanzielle Unterstützung. Da hast du uns jetzt wunderbar mitgeführt. Lass uns mal FagiFit anschauen.
Ja.
Was kann FagiFit und für wen ist FagiFit?
Sehr gerne. Also FagiFit wird therapiebegleitend eingesetzt im hybriden Modell. Das heißt, es wird parallel zur Präsenzbehandlung genutzt. Also ein Therapeut, eine Therapeutin nutzt die App zusammen mit dem Patienten, der Patientin, die sowieso schon in der Praxis angebunden sind. Das Hauptziel der App ist die Förderung des häuslichen Eigentrainings der PatientInnen sowie die Förderung von deren Selbstwirksamkeit. Also dass PatientInnen das Gefühl haben, aktiv zum Gelingen der Therapie beitragen zu können. Außerdem sollen TherapeutInnen entlastet werden, insbesondere bei der organisatorischen Bereitstellung von individuell geeigneten Therapiehausaufgaben. Das Herzstück der App ist eine Datenbank mit Übungsvideos. Die sind ganz grob gesagt entnommen aus dem Übungskanon der funktionellen Dysphagietherapie. Das sind aktuell um die 60 Videos, glaube ich, aber wir produzieren eigentlich fortlaufend neue. Das heißt, da kommt immer auch was dazu. Die Übungen sind ganz grob unterteilt in restituierende und kompensatorische Maßnahmen. Das kennen wir im Rahmen der Dysphagiebehandlung wahrscheinlich alle. Wir haben die restituierenden Übungen nochmal ganz bewusst untergliedert nach den Phasen des Schluckvorgangs, damit insbesondere TherapeutInnen sich da sehr gut orientieren können und schnell wissen, was geeignete Übungen für die PatientInnen sein können.
Ich grätsch mal gerade rein, weil wahrscheinlich nicht alle wissen, was restituierende Übungen sind oder die restituierende Säule im Rahmen der funktionellen Dysphagietherapie. Das sind Übungen, die zum Ziel haben, den Schluckakt so gut wie möglich und so weit wie möglich im Kontext der Grunderkrankung auch wieder herzustellen.
Ja, ganz genau. Also die restituierenden Übungen, die zielen vor allen Dingen auf Koordination, Kraft, Bewegungsausmaß der beteiligten Strukturen ab. Genau, die sind wie gesagt untergliedert nach den Schluckphasen. Und dann haben wir noch die kompensatorischen Maßnahmen, die umfassen spezielle Schlucktechniken, also die man anwendet, wenn klar ist, dass der in Anführungszeichen normale Schluckakt so nicht gelingt, dass man gewisse Anpassungen vornimmt und mit gewissen Schlucktechniken versucht, trotzdem eine Sicherheit beim Schlucken herzustellen. Das Gleiche gilt für den Bereich Haltungsveränderung, wo man je nach Anatomie, Störungsbild, Symptomen schaut, mit welchen Anpassung der Körperhaltung man schauen kann, zur Sicherheit des Schluckens beizutragen. Und wir haben auch noch integriert den Bereich Atmung und Schutzfunktionen, wo es einmal generell um so Dinge wie Atemwahrnehmung, Atemvertiefung etc. geht, aber natürlich auch die ganz konkrete Anleitung und Förderung der Schutzfunktionen, die natürlich im Rahmen der Atmung auch zu betrachten sind. Also restituierende und kompensatorische Maßnahmen auf Übungsvideoebene. Das ist die Datenbank, von der ich gesprochen hatte. Und dann gibt es noch diätetische Empfehlungen. Das sind Empfehlungen zur therapeutisch indizierten Kostanpassung. Also dass die Konsistenz von Nahrung und Flüssigkeiten im Rahmen der therapeutischen Begleitung angepasst wird. Das sind in der App keine Videos, sondern sozusagen stichwortartige Empfehlungen, auch mit Bildern untermalt, die ebenfalls im Rahmen einer eigenen Datenbank angeboten werden. Und die App wird nun so genutzt, dass der Therapeut, die Therapeutin die Übungsvideos und auch diätetischen Empfehlungen regelmäßig individuell freischaltet. Also, dass man schaut, ich habe hier Patient X, der hat diese und jene Symptome. Diese Woche würde ich empfehlen, diese Übung umzusetzen und dann klicke ich mich durch die App, wähle die entsprechend der einzelnen Schluckphasen, Kategorien etc. aus, schalte sie frei und die werden dann automatisch auf das Handy oder Tablet des Patienten übertragen. Das Gleiche mache ich mit den diätetischen Empfehlungen, dass ich sagen kann, sirupartig angedickt, weiche Kost etc. Und auch das wird dann eben automatisch dem Patienten übermittelt. Zusätzlich gibt es noch statische Inhalte, die nicht freigeschaltet werden, sondern die sozusagen immer in der App enthalten und sichtbar sind. Das sind vor allen Dingen Informationstexte zum Hintergrund einer Schluckstörung, zum Umgang damit. Die Texte richten sich an PatientInnen, aber auch an Angehörige. Da werden so Themen behandelt wie Mundgesundheit, aber auch generell Behandlung einer Dysphagie. Was gibt es da für Möglichkeiten? Worauf sollte ich bei der Nahrungsaufnahme achten? Worauf kann ich als Angehörige achten? Was sind vielleicht Tipps für einen Restaurantbesuch? Also wirklich relativ alltagsnah und praxisnah gehalten. Und Und auf der TherapeutInnen-Oberfläche gibt es andere Wissensinhalte. Das sind dann vor allen Dingen Empfehlungen zur Gestaltung, also zur methodischen Gestaltung der Behandlung, praxisnahe Tipps und Tutorials, wenn man so will, zu einzelnen Aspekten aus der ganz konkreten Dysphagietherapie.
Boah, da hast du auch ein ganzes Fachteam wahrscheinlich hinter
genau.
dir und neben dir, oder?
Ganz genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den ich mich auch sehr freue, dass ich im Rahmen der Entwicklung eine Kooperation mit dem Kölner Dysphagiezentrum anstoßen konnte. Und das war für mich mit der größte Schritt eigentlich im Rahmen der Entwicklung, weil das natürlich die Qualität der Inhalte nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Das Kölner Dysphagiezentrum, das ist, ja, wie man schon am Namen hört, hier in Köln ansässig und ist ein sehr großes Therapie- und Fortbildungsinstitut für den Bereich Dysphagie. Und genau, Frau Dr. Weinert und Frau Motzko waren von Anfang an sehr begeistert von der Idee und direkt mit an Bord. Und die beiden sind auch diejenigen, die in den Übungsvideos zu sehen sind, also die da vor der Kamera stehen und sozusagen aus ihrer praktischen Tätigkeit heraus die Übungen anleiten. Und genau, über die Kooperation bin ich total dankbar und froh, weil das natürlich einfach das Ganze noch viel runder werden lässt.
Was haben Patienten und Patientinnen als Rückmeldung gegeben?
Genau, also wir hatten jetzt so im Februar, März eine erste Testphase, wo wir wirklich die fertige App in Umlauf gebracht haben und mit ausgewählten TestnutzerInnen haben ausprobieren lassen und die Rückmeldungen waren sehr gut. Also was uns besonders gefreut hat, dass wir oft das Feedback bekommen haben, dass die App sehr intuitiv gestaltet ist und das war im Rahmen der Entwicklung, auch der Softwareentwicklung mit einer der wichtigsten Punkte, da natürlich unsere Zielgruppe eher lebensältere Menschen sind, die vielleicht nicht unbedingt mit der digitalen Technik aufgewachsen sind. Viele haben natürlich heute trotzdem ein Smartphone, Tablet, das ist mittlerweile ja schon auch bei älteren Menschen Standard, aber trotzdem ist natürlich da die Vertrautheit mit solchen Geräten und Software teilweise geringer. Das heißt, das war uns ganz wichtig, da möglichst digital barrierefrei das Ganze zu gestalten. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen. Es kam ja sehr oft die Rückmeldung, dass es sehr einfach und intuitiv nutzbar war, was natürlich erstmal sehr schön ist. Und auch in Bezug auf die Gestaltung der Übungsvideos haben wir sehr schönes Feedback bekommen. Wir haben die ganz bewusst sehr, ja, ich sag mal, praxisnah und zugänglich gestaltet, dass wir wirklich probieren, in den Videos die PatientInnen direkt anzusprechen. Nicht in besonders formeller Art und Weise, sondern wirklich so, wie man auch im Rahmen der therapeutischen Interaktion miteinander in Kontakt treten würde. Da das Hauptziel der App natürlich ist, die PatientInnen genau da abzuholen, wo sie stehen. Und es soll wirklich eine nutzbare Lösung sein und nicht ein theoretisches Konstrukt, sondern wirklich im Alltag praxisnah anwendbar. Und da haben wir uns auch sehr über die Rückmeldung gefreut, dass das anscheinend gelungen ist. Und PatientInnen das Gefühl haben, dass so gut, wie das digital möglich ist, diese zwischenmenschliche therapeutische Interaktion abgebildet wird.
Jetzt kann man ja auch sagen, ja, was haben wir eigentlich vorher gemacht? Ne? Also bevor wir eine App entwickeln, wie sind wir dann im Kontext der Schluckstörungen mit den häuslichen Übungen umgegangen? Also das heißt, wir kennen das alle, dass wir Übungen mitgeben, sei es jetzt als Fotos oder was ich jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr oder erlebe, ne, die Bitte, können Sie die Übung aufnehmen und dann nehmen wir das über Smartphone auf, dass das immer mehr als Medium mit reinkommt. Bekommen die Patienten und Patientinnen bei dieser App auch ein Feedback? Also sind da auch solche Trainingsmodule drin, dass man eingibt, ich habe das jetzt 10-mal gemacht oder ne, weil irgendwoher muss ja jetzt plötzlich die andere Motivation, wenn ich sage, naja, das mit dem Paper Pencil scheint nicht so gut zu funktionieren. Das war ja auch so die Ausgangssituation, dass wir da vielleicht auch die Motivation verlieren. Ist die Motivation jetzt größer über die App?
Genau, also in der App selbst wird jetzt kein Übungsfortschritt aufgezeichnet. Man sieht, was bislang freigeschaltet wurde. Das heißt, man hat einen Überblick über die bislang ja angebotenen Übungen. Es wird nicht gezählt oder festgehalten, wie häufig die jetzt geübt wurden. Das haben wir eigentlich bewusst auch so gestaltet, insbesondere wieder vor dem Hintergrund der Medizinproduktezulassung, weil man dann sehr schnell in eine andere Risikoklasse rutschen würde. Und wir wollten das da möglichst simpel halten, sodass auch möglichst wenig Daten verarbeitet werden. Das war der Hauptgrund. Was allerdings ein ganz wichtiges Feature ist, und das hatte ich vorhin kurz angesprochen, das hatte ich vorher gar nicht gedacht, dass es so leicht umsetzbar gewesen wäre und war es dann doch. Wir haben bei den Übungsvideos die optionale Integration der eigenen Handykamera anbieten können, sodass man, während man das Übungsvideo anschaut, die Möglichkeit hat, auf ein Kamerasymbol zu klicken, dann öffnet sich die eigene Kamera und man hat sozusagen einen digitalen Spiegel und sieht sich über dem Übungsvideo im Handyspiegel in der Handykamera und kann eben 1:1 kontrollieren, ob man die Übungsumsetzung, die Bewegungsausführung korrekt macht. Das finde ich ein ganz tolles Feature, weil das natürlich im Rahmen der analogen Therapie auch häufig umgesetzt wird, dass man vor einem klassischen Spiegel sitzt. Und ich finde das sehr schön, dass wir das jetzt so einfach hier abbilden konnten, das auch in der App darstellen zu können. Ich bekomme sehr häufig die Frage, ob man dann auch eine KI einsetzen kann, die einem sagen kann, ob man die Übung jetzt richtig oder falsch macht. Das ist nicht der Fall. Vor allen Dingen auch aus dem Grund, dass natürlich das PatientInnen-Klientel maximal heterogen ist. Das heißt, es gibt ja nicht den einen Dysphagie-Patienten, der jetzt genau die eine Einschränkung hat und die Zunge geht genau nur 13 Zentimeter in die eine Richtung oder so, sondern so ist es ja gar nicht. Und es wäre sehr schwierig, da wirklich die Einzelheiten jedes Symptomkomplexes abzubilden. Und was für den einen Patienten vielleicht ein riesiger Fortschritt ist, dass er jetzt da 3 Millimeter mehr hat oder ein bisschen mehr Kraft in der Bewegungsumsetzung etc. hat, kann für den anderen eine ganz andere Auswirkung haben. Deswegen ist das eher schwierig, da wirklich so allgemeingültige digitale Feedback-Angaben zu machen. Das heißt, das wird aktuell nur über diesen digitalen Spiegel sozusagen im Rahmen der Kamerafunktion angeboten. Mhm. Die Motivation ist aber natürlich trotzdem anders, als wenn man jetzt einen Schwarz-Weiß-Zettel in der Jackentasche hat, wo vielleicht Übungen draufstehen, denn den vergisst man tendenziell eher, schaut da vielleicht einmal drauf und hat vor allen Dingen ja sehr häufig die Schwierigkeit, und das ist das, was wir auch so in der Praxis häufig rückgemeldet bekommen und was mit der Antrieb für die ganze Entwicklung eigentlich war, dass PatientInnen sehr schnell sich unsicher fühlen bei der Übungsumsetzung, denn natürlich sind das Übungen, die man jetzt nicht seinen Lebtag gemacht hat. Viele der Übungen sind motorisch relativ komplex oder einfach sehr ungewohnte Bewegungsabläufe. Und häufig führt das ja zu einer sehr großen Unsicherheit bei PatientInnen, die gar nicht wirklich wissen, wie ging das jetzt nochmal genau. Und da haben natürlich Übungsvideos eine ganz andere Qualität als schriftbasierte Anleitungen. Egal wie detailliert die sind, ist es natürlich was sehr anderes, das einfach direkt visuell zu sehen, was man machen soll, als nur zu lesen. Plus hinsichtlich der Motivation gibt es die Möglichkeit, in der App Push-Meldungen einzustellen, die einen 1 bis 2 Mal täglich, man kann da auch die Uhrzeiten einstellen, optionalerweise daran erinnern, jetzt auch mal das Übungsprogramm zu starten. Das heißt, das ist so ein bisschen ein weiterer Schritt in Richtung Alltagstransfer, dass man natürlich müssen die PatientInnen letztendlich selbst die Entscheidung treffen, dann auch zu üben. Und das ist eine gewisse Eigenverantwortung gefordert. Aber es wird ihnen einfach leichter gemacht, sich daran erinnern und sehr niedrigschwellig die Übung umzusetzen. Denn das Handy hat man fast immer in der Hosentasche oder bei sich.
Mhm. Welches Patientenklientel hattet ihr jetzt?
Genau, also relativ groß gefasst eigentlich. Also die App richtet sich an erwachsene PatientInnen. Kinder sind allein schon vom Design und der Ansprache eigentlich ausgeschlossen, also wirklich eher die Erwachsenen und klassischerweise natürlich sowohl neurologische PatientInnen als auch onkologische, aber auch geriatrische PatientInnen kommen natürlich in Frage, zum Beispiel auch im Rahmen einer COPD oder generell Frailty. Also im Prinzip die ganze Bandbreite von Dysphagie-PatientInnen. Was Voraussetzung ist, um die App zu nutzen, ist ein gewisses Maß an Vigilanz und kognitiven Fähigkeiten. Natürlich, je schwerer PatientInnen betroffen sind, insbesondere motorisch, umso häufiger haben sie sowieso 24 Stunden irgendeine Art von Alltagsbegleitung. Das heißt, bei der reinen Bedienung der App können da sicherlich auch Angehörige, Pflegekräfte etc. helfen. Aber wie gesagt, eine gewisse Vigilanz muss schon vorhanden sein, um überhaupt die Ansprache in den Übungsvideos aufnehmen zu können und minimal aktiv mitarbeiten zu können.
Wenn ich jetzt sage, wow, FagiFit, das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe es als Bereicherung in meiner Praxis. Ich kann es auch jetzt schon einsetzen, auch wenn es noch kein Medizinprodukt ist. Und das bedeutet, ich als Therapeutin bezahle und Patient und Patientin bezahlen. Wie liegt das kostenmäßig, Nora?
Genau, also aktuell ist es so, dass TherapeutInnen für 6 Monate eine Lizenz erwerben für 49 Euro. Aktuell ist es noch so, dass die Lizenz auch sozusagen als ganze Praxis erworben werden kann und auf beliebig vielen Geräten aufgespielt werden kann. Und PatientInnen erwerben eine 3-Monats-Lizenz, die kostet aktuell 14,99 Euro, was wir auch anbieten, weil uns auch bewusst ist, dass viele TherapeutInnen ungern sozusagen diese Verkäuferrolle einnehmen, das kann ich auch sehr gut verstehen, und ihren PatientInnen ungern Produkte anbieten, für die sie noch on top extra zahlen müssen, bieten wir ein Versorgungsmodell an. indem Praxen, aber auch größere Reha-Einrichtungen, Kliniken die Option haben, eine Einrichtungslizenz zu erwerben, die dann sozusagen direkt die Kosten für die PatientInnen mit übernimmt. Mhm. Das ist, denke ich, für viele sehr attraktiv, weil dadurch, wie gesagt, es den PatientInnen ermöglicht wird, das Ganze kostenfrei zu nutzen und man das sozusagen im Rahmen einer ganzheitlichen therapeutischen Verantwortung oder Versorgung anbietet.
Ja, ich bin jetzt keine steuerrechtliche Frau, aber das Thema Verkauf in logopädischen Praxen, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Da brauchst dann wieder nochmal ganz andere bürokratische, glaube
genau,
ich,
also,
Tools. Ne?
Ja, man verkauft als Therapeutin nicht direkt die App, das nicht, aber man muss natürlich oder man sollte die PatientInnen dazu anregen, ihre eigene Lizenz zu erwerben, wenn man es nutzen möchte, wenn man eben nicht dieses ganzheitliche Versorgungsmodell anbietet.
Ah, jetzt, das heißt, das Geld geht ja, nee, Moment, also jetzt glaube ich, habe ich einen Wirrwarr im Kopf. Mhm. Also die eine Möglichkeit ist, ich informiere Patientin darüber, ich würde es gerne einsetzen wollen und Patientin erwirbt die Lizenz bei dir und ich erwerbe auch die Lizenz bei dir. Die andere Möglichkeit, ich meinte jetzt, die andere Möglichkeit ist, ich erwerbe so eine Lizenz für alle. Also für mich und für Patient und Patientin. Und das ist ja nochmal, was man sich dann finanztechnisch auch nochmal anders angucken muss wahrscheinlich. Aber das lassen wir jetzt mal Klammer auf, Klammer zu. Das sind ja auch natürlich Themen, die wir im Rahmen der Praxisführung ja auch nochmal anders angucken müssen. Genau. Wenn auch das Thema App immer mehr in unseren therapeutischen Alltag mit reingeht.
Genau, absolut. Und aktuell würde ich persönlich, so aus meiner praktischen Sicht auch heraus, die App im Prinzip als ein weiteres Therapiematerial bewerten, das man so im Rahmen seiner Praxis sowieso erwirbt, anbietet, um insgesamt die Qualität der Therapie zu erhöhen. Das haben wir in allen Symptombereichen, bei allen Störungsbildern eigentlich, dass wir mit irgendwelchen Materialien arbeiten. Und so wie ich die App verstehe, ist sie eigentlich ein weiteres Therapiematerial, was von einer Praxis angeboten wird, um die Behandlung zu bereichern.
Ja. Liebe Nora, das war jetzt ein Ritt von der Gründungsgeschichte bis in den realen Alltag, Anwendungsalltag. Ganz, ganz spannend und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und deinem ganzen Team. Wir werden uns persönlich kennenlernen auf dem DBL-Kongress und dort hast du mir vorhin schon verraten, dass du einen Stand haben wirst. Da kann man auch VagiFit ausprobieren.
Genau.
Und vermutlich wirst du auch noch auf weiteren anderen Messen präsent sein. Aber all das werden Themen sein, die ich in die Shownotes packe.
Super.
Vielen herzlichen Dank, liebe Nora, und hab noch einen guten Tag und dir da draußen auch einen guten Tag. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal bei Klinisch Relevant aus der Perspektive der Logopädie. Mein Name ist Cordula Winterholler und ich freue mich schon auf die nächsten Themen.
Tschüss. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.